Heute zu Gast in der Sportfamilie ist Dr. Christina Niermann von der Medical School Hamburg. Christina erforscht, wie Sport- und Bewegungsverhalten gefördert werden können, um die psychische, soziale und physische Gesundheit positiv zu beeinflussen. Ihre Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle von Sportpsychologie, Sportpädagogik und Public Health. Einen besonderen Fokus auf praxisnahe Interventionen und die Frage, wie Bewegung nachhaltig in den Alltag integriert werden kann.
Herzlich willkommen in der Sportfamilie, dem Podcast für Fitnessrevolutionäre. Hier erwarten dich Interviews mit spannenden Menschen und Wissensfolgen mit direkt umsetzbaren Ideen zur Verbesserung deiner körperlichen, geistigen und emotionalen Fitness und Gesundheit.
Liebe Christina, vielen Dank, dass du hier bist. Herzlich willkommen in der Sportfamilie. Du bist für das Thema, was wir uns anschauen, ja, wie schafft man es, Kinder und Jugendliche für Sport und Bewegung zu begeistern, eine echte Expertin. Du arbeitest an der Medical University Hamburg. Und bevor ich
Medical
jetzt ein bisschen.
School Hamburg.
Medical School Hamburg, stimmt. Korrekt, korrekt. Bevor ich da jetzt ein bisschen noch mehr zu dir sage, magst du dich einmal selbst kurz vorstellen, deinen Werdegang und auch deine aktuelle Rolle?
Ja, vielen Dank auf jeden Fall erstmal für die Einladung und die Gelegenheit, hier heute mit dir zu sprechen. Mein Name ist Christina Niermann. Ich bin jetzt seit März 2022 an der Medical School in Hamburg tätig in der Sportwissenschaft, also in der Lehre in der Sportwissenschaft und auch forschungsmäßig in der Sportwissenschaft unterwegs. Vorher, bevor ich nach Hamburg gekommen bin, war ich in Konstanz und in Karlsruhe an den jeweiligen Unis dort. Promoviert habe ich aber im Norden, in Kiel, an der CAU, Bereich Sportpsychologie. Genau, und dann nach der Promotion bin ich dann ans andere Ende von Deutschland nach Konstanz, habe da ein Forschungsprojekt, ein Teilprojekt in einem großen Verbundprojekt geleitet. Und dieses Projekt, was ich dort begonnen hatte, hat mich dann eben auch nach Karlsruhe noch getragen. Und dann habe ich das abgeschlossen und bin danach dann nochmal nach Konstanz für 2, 3 Jahre im März 2022 dann letztendlich in Hamburg gelandet. Wieder zurück. Also ich komme aus Hamburg und war dann viele Jahre woanders und bin jetzt back to the roots wieder in der Heimat.
Über die Projekte sprechen wir tatsächlich noch ein bisschen mehr im Detail. Zum Einstieg noch die Frage, die wir auch allen unseren Gästen stellen, wie deine eigene Sozialisation mit dem Thema Sport ablief, ob das jetzt frühe Kindheitstage oder irgendein anderes prägendes Erlebnis.
Ja, ich habe ja die Frage schon gekannt, die kommt, und habe da tatsächlich ein wenig drüber nachdenken müssen und habe dazu auch noch mal meine Mutter vorhin interviewt, weil ich mich wirklich, bei mir liegt das ja schon aufgrund meines Alters schon lange zurück, einfach nicht gut erinnern konnte. Ich weiß, dass ich sehr viel Sport gemacht habe in meiner Kindheit und in meiner Jugend, aber wie es dazu kam, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass meine Eltern nicht irgendwie sportbegeistert waren, nicht im Verein waren. Also ich nicht diesen Weg zu dieser Sportbegeisterung über meine Eltern bekommen habe. Was man sicher sagen kann, war, dass insbesondere meine Mutter das irgendwie wichtig war. Also zum Beispiel wichtig war, dass ich schwimmen lerne früh und wichtig war, auch irgendwie andere Bewegungsformen kennenzulernen. Also ich war auch beim Mutter-Kind-Turnen mit ihr, hat sie erzählt, und bin dann auch beim Turnen geblieben, bin auch beim Schwimmen geblieben. Dann kam noch Voltigieren dazu. Also ich habe tatsächlich, ich würde sagen, so von 8 bis 12 ungefähr habe ich 3 Sportarten nebeneinander gemacht. Also Turnen, Schwimmen, Voltigieren, habe auch alles mit Wettkämpfen und beziehungsweise Turnieren gemacht und war laut meiner Mutter auch einfach immer schon super ehrgeizig irgendwie, was das angeht. Und habe da einfach, glaube ich, super viel Unterstützung bekommen in der Form, dass ich halt die Möglichkeit bekommen habe, das zu machen, was ich gerne machen wollte. Aber die Ideen dazu kamen tatsächlich von mir. Mich hat da irgendwie keiner gedrängt oder gepusht. Und auch so dieser Leistungsgedanke, der kam komplett so aus mir raus, glaube ich. Also da hatte niemand irgendwie Interesse dran, dass ich irgendwie Leistungssport machte. Habe ich dann aber tatsächlich Schwimmen. Also irgendwann musste ich mich entscheiden und es ist dann das Schwimmen geworden. Und das habe ich auch wirklich lange gemacht, so bis ich mit dem ersten Studium im Grunde angefangen hatte. So bin ich eigentlich dazu gekommen, irgendwie total sportbegeistert, Leistungssport gemacht. Aber es ist jetzt nicht so klassisch, dass ich sagen kann, meine Eltern waren schon irgendwie Sportler und haben im Verein, und dann bin ich da reingerutscht, so war es nicht. Ich habe mir das selber überlegt und ausgesucht und wollte das halt so.
Ich habe auch in der Recherche davon gesehen, dass eins deiner großen Projekte, in dem du gearbeitet hattest, tatsächlich auch genau sich damit beschäftigt habe. Familie, zusammen gesund leben in Familie. Vielleicht kann es zum einen das Projekt ein bisschen abreißen und ein bisschen da uns näher bringen und zum anderen auch verknüpfen, was da dein persönliches Interesse dann auch ist. Weil ich finde das immer ganz spannend zu hören, wenn, ja, ist ja bei mir auch durchaus so, natürlich immer viel Sport interessiert gewesen und dann das auch ein Stück weit zum Beruf gemacht durch das Interesse an der wissenschaftlichen Seite.
Ja, genau, zu dem Projekt. Vielleicht hole ich noch ein bisschen weiter aus, weil tatsächlich dieses Familie Plus Projekt das dritte Projekt ist, was ich jetzt so im Zusammenhang mit der Bedeutung von Familie für Aktivitätsverhalten mache oder gemacht habe. Also ich habe eben, hatte ich vorhin ja schon kurz gesagt, bin nach Konstanz gekommen, um ein Projekt zu leiten. Und das war im Grunde auch schon ein Projekt, das Teilprojekt zumindest, wo es so um die Bedeutung des sozialen Kontextes Familie für das Aktivitätsverhalten ging. Das Projekt damals hieß Eat Motive, war ein großes, wirklich großes Projekt, ein Verbundprojekt, wo es auch nicht nur um Aktivitätsverhalten, sondern auch um Ernährungsverhalten ging. Und da habe ich im Grunde angefangen, so diese Bedeutung von Familie irgendwie so, ja, forschungsmäßig auch irgendwie ins Zentrum zu rücken. Nach dem Eat Motive Projekt kam dann noch das Smart Act Projekt. Auch das, da hatten wir auch wieder mit der gleichen Arbeitsgruppe dann ein Teilprojekt drin. Auch da ging es letztendlich um Familie in der Form, dass wir da versucht haben, eine App zu entwickeln, die von Familien genutzt werden kann, um eben ja das Aktivitätsverhalten von allen Familienmitgliedern, also es ging jetzt letztendlich um die Kernfamilie oder dieses klassische Familienbild, irgendwie Mutter, Vater und Kinder. Also jetzt nicht so wahnsinnig groß gedacht, aber eben so diese Kernfamilie im Grunde, die diese App konnte oder war das Ziel eben, sollte genutzt werden, damit halt die Familie zusammen eben an ihrem Aktivitätsverhalten etwas ändern kann. Ich muss dazu sagen, ich bin aus diesem Projekt dann ausgestiegen, weil ich ein Kind bekommen habe zu der Zeit und bin dann auch nicht wieder rein, sondern bin dann zurück nach Konstanz gegangen und war dann nicht mehr in dem Projekt, in dem Smart Act Projekt jetzt drin. Die App ist entstanden und da gibt es auch viele Publikationen zu, aber da war ich dann nicht mehr beteiligt, sondern ich habe im Grunde so den Anschub dafür gemacht oder mitbekommen. Und dann das Familie Plus Projekt und das war ja eigentlich deine eigentliche Frage. In diesem Projekt haben wir die Idee verfolgt, dass wenn wir Aktivitätsverhalten oder Gesundheitsverhalten, ist ein bisschen breiter tatsächlich, nicht nur Aktivität, sondern es ging auch um Ernährung, um Schlaf und um sedentäres Verhalten, also sitzende Verhaltensweisen. Und die Idee war, dass wenn wir das fördern wollen oder verändern wollen bei Kindern, dann reicht es letztendlich nicht, in einer Lebenswelt anzusetzen. Klassisch ist es ja beispielsweise schulbasierte Intervention oder Kindergarten, kann man natürlich auch in die Richtung denken. In dem Fall war es Schule. Und eine schulbasierte Intervention hat den Vorteil, dass man einen guten Zugang hat zu dieser Zielgruppe. Aber die Idee, wenn man es nicht schafft, halt die Familien mit ins Boot zu holen, dann wird sich halt nichts verändern, weil der große Teil des Alltags neben der Schulzeit dann aber Familienzeit ist. Und wenn sich halt in den Familien irgendwie nichts verändert, dann wird es auch nicht gelingen, eigentlich Gesundheitsverhalten zu verändern. Das ist so diese Idee. Wir haben versucht, wie das neu anzugehen, indem wir halt dieser Intervention wirklich irgendwie nach einem Weg gesucht haben, sowohl in der Schule als auch in der Familie so Maßnahmen durchzuführen oder umzusetzen. Das ist natürlich super, super schwierig. Das ist auch letztendlich das, was das Projekt dann geprägt hat, da diese Schwierigkeit aus verschiedensten Gründen. Von der Idee her ist es natürlich so, dass man nie nur in einem Kontext es schafft oder wenn man nur in einem Kontext ansetzt, es schaffen kann, dass sich wirklich etwas verändert. Insbesondere eben, wenn man die Familie außer Acht lässt. Aber, und das ist eben das große Problem, nicht nur bei uns insgesamt, es ist halt einfach unheimlich schwierig, bei Familien anzusetzen, aus verschiedenen Gründen. Das hat gar nichts damit zu tun, dass die das nicht wollen, sondern eher die Zugangswege sind halt schwierig.
Kannst du da denn drauf eingehen? Also zum einen, wie dieser Weg ausgesehen hat, den ihr euch da ausgedacht habt und mit dem ihr da gearbeitet habt, und dann tatsächlich auch was für Hindernisse ihr gestoßen seid.
Wir haben es so gemacht, dass wir Themen entwickelt haben und für diese Themen, die bezogen sich dann auf Bewegung, auf Ernährung, auf Schlaf und auf Sitzverhalten oder auch Medienverhalten. Und für diese Themen haben wir für die Schule Maßnahmen entwickelt, die im Unterricht, aber auch in der Struktur, im Organisatorischen, in der Schule umgesetzt werden können. Und wir haben quasi zu jeder Maßnahme, die wir für die Schule entwickelt haben, eine passende Maßnahme, also inhaltlich passende Maßnahme entwickelt, die dann in der Familie umgesetzt werden kann. Und die Lehrkräfte ihre, also die Schulsachen, also die Schulmaßnahmen in der Schule umsetzen und dann sich auch mit darum kümmern, dass die Maßnahmen, die wir für die Eltern und die Familie entwickelt haben, in die Familien reinkommen. Über die Kinder, also sie sollten denen die Sachen geben und die auch motivieren, die mit nach Hause zu nehmen und dort auch auszupacken aus der Schultasche und irgendwie ihre Eltern zu motivieren. Und ja, in der Praxis muss man wirklich sagen, dass das nicht funktioniert hat. Und warum? Das hat halt super viele Gründe. Einer davon ist, dass, und das war tatsächlich uns nicht so ganz klar und ich glaube auch, ist vielen auch nicht so klar, dass einfach so dieses Verhältnis von Schule und Eltern und Schule und Familien nicht besonders gut ist. Das klappt schon nicht, wenn es um Schuldinge geht. Und wenn man dann noch mit etwas on top kommt, macht es die Sache natürlich auf gar keinen Fall besser. Und das ist, glaube ich, für unser Projekt so das Grundproblem gewesen. Man kann das jetzt auch nicht so verallgemeinern. Es gab schon Schulen, wo das wirklich gut funktioniert hat. Das lag aber daran, dass die jeweiligen Lehrkräfte einfach auch ein total gutes Verhältnis zu den Eltern hatten. Und dann gab es aber bei einem Großteil der Schulen war das eher so, dass immer schon die Lehrkräfte uns schon signalisiert haben, so, oh Gott, nee, die Eltern, da kommen wir überhaupt nicht dran, die haben gar kein Interesse, die sind überhaupt nicht motiviert, die wissen auch überhaupt nicht Bescheid. Und um Gottes Willen, wenn sie die Brotboxen sehen würden, dann würden sie sowas nicht machen. Ich will da jetzt überhaupt niemandem zu nahe treten, aber so ein bisschen negative Grundhaltung den Eltern gegenüber. Das ist sicherlich auch erfahrungsbasiert von denen, aber das haben wir so ein bisschen als Grundproblem tatsächlich identifiziert.
Im positiven Sinne formuliert, wenn die Lehrer oder die Lehrkraft die Bereitschaft hat, da mit den Eltern zusammenzuarbeiten, fällt es natürlich auf viel fruchtbareren Boden.
Genau.
Also in dem anderen Szenario, das du beschrieben hast.
Und es ist auch wirklich so, dass es in ein paar Schulen gut funktioniert hat. Es steht und fällt wirklich mit der Motivation, mit dem Engagement der Leute, die dort diese Lebenswelt gestalten. Die Schulleitung macht unfassbar viel aus. Und auch die Lehrkräfte, aber sobald halt die Motivation nicht da ist, kann man das eigentlich, sage ich mal, knicken, sowas dort zu machen. Es wird halt als, und das ist natürlich auch so, die sind wahnsinnig belastet und es kommt auch gerade in der aktuellen Zeit so viele Themen, die der Schule zugeschoben werden und dann kommt man noch mit Gesundheitsförderung um die Ecke. Da kann man dann auch verstehen, dass die Begeisterung so mäßig ist. Aber es gibt wirklich Schulleitungen und Lehrkräfte, die sagen, ja, genau das brauchen wir, geben Sie her und wir machen das und dann funktioniert das auch.
Die Frage geht ein bisschen über das Projekt hinaus, was ihr, dem ihr euch damit befasst habt. Die Kunst ist ja dann eigentlich, okay, das für solche Schulen scheint es der richtige Ansatz zu sein. Was ist dann der richtige Ansatz für Infrastrukturen, wo eben das nicht ganz so vorhanden ist? Habt ihr euch in diese Richtung damit auch beschäftigt oder habt ihr da angeschaut, okay, hier haben wir klar identifiziert, das sind Gruppen oder das sind Einrichtungen, da funktioniert es nicht. Was könnte da ein anderer möglich sein oder eine andere Stellschraube sein?
Auf unsere Erfahrung bezogen ist das sicherlich so dieses Miteinander in dieser Lebenswelt etwas, wo man wie auch immer erstmal irgendwie angreifen könnte, müsste, was natürlich auch so das Leben in der Schule insgesamt für alle Beteiligten besser machen würde. Aber wie, welche Ansätze das, da bin ich jetzt auch wirklich nicht die Expertin irgendwie für. Und man muss natürlich auch klar sagen, und da gibt es jetzt auch, glaube ich, es gibt sowieso nie einfache Lösungen für sowas, aber dass die Schulen wirklich auch mit Problemen zu kämpfen haben, haben wir oft auch im Projekt so gesagt, was wir uns irgendwie halt auch so in unserer Blase halt immer schlecht vorstellen können. Die Realität sieht einfach halt nochmal ganz anders aus und was die auch so für Geschichten erzählen aus ihrem Alltag, die muss man sich, glaube ich, auch erstmal sehr gut anhören. Und vielleicht ja auch der Weg eben mehr eben in den Kontakt gehen und mehr etwas entwickeln für die Leute, die dort arbeiten und mit ihnen und nicht etwas sich überlegen, was theoretisch halt wahnsinnig gut klingt und ganz viel Sinn macht, aber die so ein bisschen an der Lebensrealität der Menschen vor Ort möglicherweise vorbeigeht. Weil das auch so ein großes Learning bei uns tatsächlich war, da wollten wir in dem Projekt gar nicht darauf hinaus letztendlich, aber was wir so identifiziert haben, ist so diese Problematik, die man hat, wenn Wissenschaftler mit Leuten aus der Praxis zusammenarbeiten. Leute aus der Praxis klingt jetzt auch wie eine homogene Gruppe, ist es aber überhaupt nicht. Also sind natürlich auch super unterschiedliche Akteure, die jeweils auch super unterschiedliche Erwartungen, Wünsche, Ideen irgendwie haben. Und dann diese inhomogene Gruppe mit uns, die nochmal ganz andere Interessen haben. Also mit uns meine ich jetzt irgendwie so Wissenschaftler. Und dieses Wissenschaftssystem, das funktioniert ja auch auf so eine ganz eigene Art und Weise. Und genauso ist es mit dem Praxissystem. Und beide haben halt von jeweils dem anderen wenig Ahnung, sag ich mal tatsächlich. Also ich glaube, so ehrlich, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man so ehrlich irgendwie auch ist, wir als Wissenschaftler so ehrlich sind, dass wir mit unseren Ideen in unserer Blase irgendwie gut funktionieren, aber dass diese Ideen möglicherweise ja in der Praxis nochmal zumindest eine Rückkopplung brauchen.
Ich würde gerne jetzt die Kurve wieder bekommen Richtung, was funktioniert denn? Also Faktoren, die beeinflussen das Bewegungsverhalten, Supportsystem rund um das Kind oder um die Schule oder um die Eltern ist total wichtig.
Ich glaube, es ist wichtig, da jetzt so ein bisschen zu trennen. Wir haben zum einen mal die Erkenntnisse dazu, was erklärt eigentlich, warum Kinder und Jugendliche sich viel bewegen oder eben wenig bewegen oder gar nicht bewegen. Und das ist ein bisschen eine getrennte Frage davon, was in den Interventionen gut funktioniert. Das eine ist tatsächlich, wieso, da kann man in seiner Wissenschaftsblase irgendwie bleiben. Das Erstere, das Zweite, da muss man sich sehr weit da auf jeden Fall rausbewegen. Zu dieser Frage, welche Faktoren beeinflussen eigentlich das Bewegungsverhalten? Da gibt es natürlich super viel Forschung zu. Auch diese Forschung, die ich gemacht habe, die sich so auf Familie konzentriert, da kann ich sicherlich einiges zu sagen, was es da auch an Evidenz gibt. Wobei, auch da ist es halt, muss man sagen, alles andere als irgendwie jetzt einfach mit ein paar Schlagworten zu beantworten. Das ist halt auch, wenn man jetzt nur in Anführungszeichen Familie anschaut, hochkomplex, weil das System Familie einfach super komplex ist. Und weil es nicht den einen Faktor gibt, wie, ich sag mal jetzt, soziale Unterstützung, der wie super viel erklärt. So ist es halt einfach nicht. Um da jetzt so die Kurve zu kriegen, Familie hat, glaube ich, schon eine sehr hohe Bedeutung für das Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen und auch das, wenn sie dann mal Erwachsene werden. Familie ist ja primäre Sozialisationsinstanz. Da wird ganz viel an Verhaltensweisen übernommen oder gelernt. Da werden Verhaltensmuster manifestieren sich irgendwie da, die werden da aufrechterhalten, aber auch sowas wie Einstellungen und Werte, auch so die beispielsweise die Vorstellung, was Gesundheit eigentlich ist, was man selber auch vielleicht irgendwie tun kann oder was überhaupt meine Gesundheit beeinflusst, das ist alles etwas, was so im Familienkontext irgendwie entsteht. Oder auch sowas wie Kompetenzüberzeugung, nennen wir das. Die Überzeugung, was kann ich eigentlich im Bezug zum auf Sport beispielsweise? Also traue ich mir das eigentlich zu? Denke ich, ja, ich bin sportlich und oder bekomme ich irgendwie immer gespiegelt, ah, das ist irgendwie unwichtig und das brauchst du nicht und du kannst das auch gar nicht. Solche Dinge werden da zum Beispiel geprägt. Aber auch so ganz naheliegend, aber vielleicht auch nicht immer so ganz klar sind so, dass Bewegung, Ernährung natürlich auch, aber Bewegung auch ein Teil vom Familienalltag ist. Also es gibt ganz viele Bezüge in unserem Familienalltag, wo Bewegung, Ernährung eine Rolle spielt. Ernährung ist es vielleicht noch offensichtlicher irgendwie. Es fängt mit dem Frühstück an, geht über, was ist im Kühlschrank drin oder ja, wie sind so die Angewohnheiten, Essensangewohnheiten, wie auch immer, wie stattfindet, aber auch bei Bewegung. Wie wird der tägliche Weg zum Kindergarten zurückgelegt oder zur Schule oder was macht man so am Wochenende oder abends? Da ist ganz viel Bezug zur Bewegung da. Und dann gibt es so bestimmte Konstrukte, die in diesem Zusammenhang auch viel untersucht wurden. Da kann man jetzt zum Beispiel Modelllernen nehmen, also Kinder lernen das, was Eltern vorleben. Das betrifft dann aber günstige Verhaltensweisen, aber eben auch nicht so günstige Verhaltensweisen. Das muss man sich halt auch immer vor Augen führen. Also auch, naja, wenn halt, ich sag mal, man als Eltern viel Zeit zum Beispiel mit dem Smartphone verbringt und ständig irgendwo sitzt und das Telefon in der Hand hat und irgendwas im Internet macht, was auch immer, dann wird auch sowas gelernt, natürlich von den Kindern. Dann gibt es noch so Unterstützung, hatte ich eben schon gesagt, das ist, glaube ich, so ein sehr bekanntes und auch gut beforschtes Konstrukt, soziale Unterstützung. Es gibt dann aber auch sowas wie Erziehungsstil tatsächlich, wo es Befunde gibt. Also das ist so das sind so generalisierte Interaktionsmuster zwischen Eltern und Kindern. Auch da hat sich eben gezeigt, dass bestimmte Erziehungsstile günstiger sind für gesundes Verhalten von Kindern und andere Erziehungsstile weniger günstig sind. Man kann dazu vielleicht
noch sagen. Kannst du da ein bisschen noch drauf eingehen? Zum einen, was kann man sich unter Erziehungsstil dann in diesem Kontext konkret vorstellen? Und was begünstigt da jetzt, oder beziehungsweise was hindert da jetzt eine positive Vorreiterrolle oder eine positive Rolle von den Erziehungsberechtigten?
bei den Erziehungsstilen, also das ist, wie gesagt, das ist so, sind so, es wird beschrieben als generalisierte Interaktionsmuster. Und es ist so ein bisschen der emotionale Kontext der Eltern-Kind-Beziehung. Also es ist so eine Größe, die hat jetzt nicht einen direkten Einfluss auf das Gesundheitsverhalten, aber es bildet so die Basis. Also es ist die Art und Weise, wie halt Eltern und Kinder miteinander umgehen. Das ist ja irgendwie auch immer zweiseitig, es ist ja nie nur in eine Richtung. Und so ein Erziehungsstil, ja, autoritativer Erziehungsstil ist es in der Literatur, der ist jetzt geprägt durch zum einen durch schon klare Regeln und auch Struktur, aber auf der anderen Seite eben auch viel Wärme, emotionale Nähe, Wertschätzung gegenüber dem anderen. Das ist so ein Erziehungsstil, der günstig oder eine günstige Basis darstellt für Gesundheitsverhalten. Während sowohl so ein laissez-faire Erziehungsstil, jetzt so zeigt die Forschung zumindest, ungünstig ist, wie auch ein sehr autoritärer Erziehungsstil nicht dazu führt, dass Kinder irgendwie ein gesundes Verhalten erlernen und durchführen. Aber wie gesagt, das ist ja eher so die Basis, auf der halt bestimmte andere Dinge im Familienalltag dann funktionieren. Ja, ja, was eben auch einen Einfluss dann auf die anderen Faktoren wie Unterstützung zum Beispiel halt hat.
Was du da auch beschreibst, bedeutet ja im Prinzip, es steht und fällt unglaublich viel ja auch mit der Rolle, die Eltern dem gesunden Leben oder der Bewegung zuordnen.
Ja, unheimlich viel. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und man muss aber jetzt ganz vorsichtig da sein, weil man darf eben auch dann nicht dahin gehen, dass man sagt, ja, die Eltern sind schuld an allem oder die Eltern tragen die Verantwortung. So einfach ist es dann eben halt doch nicht. Also es gibt ja auch, warum es Familienalltag so und so läuft, auch dafür gibt es natürlich eine Reihe an Gründen und Ursachen und die muss man natürlich irgendwie auch mitsehen. Nichtsdestotrotz wird meiner Meinung nach und das, was die Forschung so bisher zeigt, wirklich sehr, sehr viel von dem, was das Kind dann auch später tun wird, dort irgendwie geprägt. Nicht alles. Das Kind hat ja auch immer eine eigene Persönlichkeit, die das da mit reinbringt. Und das ist ja auch immer nie nur die Eltern beeinflussen das Kind. Es geht ja auch irgendwie immer andersrum. Trotzdem ist das auch sehr stabil, was dort entsteht. Also sehr änderungsstabil, sowohl in die positive als auch eben in die negative Richtung gedacht. Das ist sehr ambivalent, diese Rolle von Familie. Aber es sind eben ja schon änderungsresistente, sage ich mal, Verhaltensmuster, die sich daraus herausbilden können.
Und wenn du jetzt zum Beispiel ansprichst, es hat ja auch, also eben kann ich den Eltern die Schuld für irgendwas geben oder es gibt ja auch Gründe, meinst du damit dann sowas wie, Eltern müssen ja auch erstmal die Zeit haben und die Ressourcen haben, sowas vorzuleben? Oder in welche Richtung meinst du das?
Auch. Also Eltern sind natürlich auch, ich sag mal, irgendwie beeinflusst durch tausend Dinge, durch irgendwie ihren Job, Zeit, hast du gerade gesagt, finanzielle Ressourcen ist sicherlich was. Die Umgebung, wo sie leben, gibt es da irgendwie auch ein entsprechendes Angebot? Haben sie irgendwie den Raum, die Möglichkeiten, körperlich aktiv zu sein, mit dem Kind oder ihr Kind zu unterstützen? Also so ganz viele Dinge, an die man vielleicht gar nicht unbedingt denkt, die haben ja auch noch einen Einfluss eben auf diesen Familienalltag. Also es ist, und das ist ja nicht immer, es ist überhaupt ein ganz kleiner Teil davon ja nur so eine bewusste Entscheidung der Eltern, ich will das jetzt so und so machen. Also das ja sowieso kein Elternteil will eigentlich etwas Negatives dem Kind beibringen, sage ich mal, beibringen kann man, ist das falsche Wort, aber vorleben. Das hat, wie gesagt, passiert ja irgendwie vieles davon unbewusst. Vielleicht auch, weil man selber irgendwie nicht anders gelernt hat.
Ja. Und weil halt so zeigt natürlich auch
außen halt wirken, ne? Also, die man auch nicht kontrollieren und nicht beeinflussen kann. Also
im Prinzip alles, was du jetzt die letzten 20, 25 Minuten beschrieben hast, finde ich, lässt sich ganz gut. Es gibt ein englisches, weiß nicht, ein Sprichwort oder auch ein Buch, It takes a village to raise a child. Also es sind so viele Komponenten, die dafür verantwortlich sind, was aus einem oder wie sich ein Verhalten oder wie sich was entwickelt. Und ich finde, das, was du beschrieben hast, bringt das total gut bisher auf den Punkt.
Ja, und es ist eben auch einfach super komplex. Also ich habe ja so ein paar Größen gesagt, Modelllernen, dann wie Erziehungsstil. Und es gibt noch so viele andere Dinge, die halt die man so benennen kann an Konstrukten, die in der Familie passieren und diese Dynamik, die da halt herrscht, es ist einfach eben unheimlich schwierig, erstmal das irgendwie zu verstehen, welchen Einfluss das irgendwie hat. Und wenn man dann ans Ändern denkt, wird es halt noch komplizierter, weil wir dann eben auch nicht nur die Familie haben, sondern auch diese umliegenden Lebenswelten wie Arbeit von den Eltern oder auch eben Schule, Kindergarten, Sportverein, was auch immer, die Kommune, die kommunale Lebenswelt. Das ist halt hochkomplex einfach. Und deswegen ist auch diese Frage, die du dann eigentlich gestellt hast, mit was funktioniert denn in Bezug auf Veränderung von solchen Dingen, das ist halt einfach super, super schwierig.
Natürlich in vollem Bewusstsein, dass es eine komplexe Frage ist, aber gibt es denn da konkrete Dinge, die du jetzt über die Forschung und über die Interventionen, die du durchgeführt hast oder von denen du ein Teil warst, gibt es da konkrete Dinge, die man zum Beispiel Eltern mit an die Hand geben kann und sagen, hey, hier, das hier funktioniert generell ganz gut. Natürlich generell ist da auch wieder ein schwieriges Wort. Gibt es Dinge, die aus deiner Arbeit besonders empfehlen kannst und von denen und auch andererseits auch eher Dinge, von denen du abraten würdest?
Die gibt es in jedem Fall. Die Schwierigkeit ist nur, dass das für diejenigen Eltern funktioniert, die dafür offen sind, die da Interesse dran haben. Und das sind halt genau die, die es nicht so wahnsinnig nötig haben oft. Also das ist ja das große Problem, dieses Dilemma, was wir halt immer haben. Mhm. Also man kann aus diesen ganzen Befunden ableiten, unterstützt eure Kinder, schafft Möglichkeiten, meldet sie im Sportverein an, fahrt dort mit hin, begleitet sie zu Wettkämpfen, aber auch emotional Mut zu sprechen, macht gemeinsam was mit den Kindern, also macht gemeinsam Sport oder macht irgendwie Aktivitäten am Wochenende. Solche Sachen, die funktionieren für Familien, wenn ich das als Tipp gebe für Familien, die halt einfach irgendwie sportaffin sind, Interesse haben, da kommt das natürlich an und da kann das auch funktionieren. Was gibt's noch? Haben wir vorhin auch, glaube ich, ziemlich ausführlich besprochen, dieses Vorbild sein. Das halte ich auch für unglaublich wichtig und auch ein glaubwürdiges Vorbild sein. Also auch, wenn man meint, das Kind guckt gerade nicht hin, sollte man sich konsistent mit dem verhalten, was man auch für das Kind möchte. Also wenn ich irgendwie sage, beim Essen gibt's kein Smartphone, keiner guckt von euch irgendwie am Smartphone, aber ich selber mache das. Auch wenn mein Kind vielleicht gerade irgendwie nicht hinguckt, dann ist das natürlich alles andere als glaubwürdig irgendwie und das funktioniert auch nicht. Also das ist sicherlich auch die Schwierigkeit. Man muss da schon dann als Eltern auch sein eigenes Verhalten ein Stück weit hinterfragen und eigentlich auch verändern. Da gibt es tatsächlich leider noch gar nicht so viel Forschung zu in Bezug auf Aktivität. Aber das, was es gibt, zeigt, dass halt so gemeinsame Geschichten, gemeinsame Aktivitäten wichtig sind. Wir haben viel Forschung für den Bereich, also viele Studien, die das für den Bereich gemeinsame Mahlzeiten zeigen, dass das wirklich sehr positive Effekte hat auf Gesundheit, also Indikatoren für Gesundheit, Übergewicht, Essverhalten, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern. Wir haben nicht so viel in Bezug auf gemeinsame körperliche Aktivitäten, aber das, was da ist, ist eigentlich sehr vielversprechend. Also deswegen würde ich das tatsächlich auch als Tipp formulieren wollen. Macht gemeinsam etwas mit den Kindern. Und das hat natürlich einen Vorteil, dass man sich selber auch bewegt. Also es gibt diese Bewegungsempfehlungen für Kinder, aber es gibt sie ja auch für uns als Eltern. Und wenn wir halt irgendwie, keine Ahnung, am Wochenende an einem Tag 2 Stunden schon mal mit den Kindern zusammen was machen, sind wir selber schon mal ein Stück weiter, was das Erreichen von diesen Bewegungsempfehlungen angeht. Also Vorbild ist auf jeden Fall wichtig und glaubwürdiges Vorbild. Dann sowas wie Regeln festlegen, ganz wichtig gerade für Mediengeschichten, also Nutzung von digitalen Medien. Auch wenn ich jetzt nicht selber aus eigener Erfahrung weiß, wie anstrengend das ist, solche Regeln festzulegen und sie einzuhalten. Also gibt immer Diskussionen und das ist anstrengend, aber trotzdem ist das sehr, sehr wichtig. Und sowas wie Rituale und Routinen etablieren oder entwickeln erstmal. Also beispielsweise eben, dass man einen Tag am Wochenende etwas mit der Familie zusammen macht, was nicht wir gucken einen Film ist, sondern was irgendwie ist, wenn es ein Spaziergang ist oder jeder darf mal irgendwas aussuchen, was auch immer, muss ja auch nicht viel Geld kosten. Ich wollte jetzt so Beispiele sagen, wie irgendwie man geht mal klettern zusammen oder man, was auch immer man so machen kann, aber es fallen einem ja auch Sachen ein, die dann nicht so kostenintensiv irgendwie sind, aber dass man sich da zusammen hinsetzt und sagt, Samstagnachmittag, das ist unser Timeslot, wo wir irgendwie etwas zusammen machen. Und wenn es ist, wir machen eine Stunde einen Spaziergang. Also was meine ich jetzt eben mit Rituale im Grunde. Das sind so Tipps. Das Problem, wie gesagt, ist jetzt halt nur, dass diese Tipps für sicherlich einige Familien, viele Familien hoffentlich irgendwie hilfreich sein können. Aber wir erreichen halt erfahrungsgemäß nicht Familien damit, wo eigentlich das Gesundheitsverhalten der Kinder und der Eltern, sag ich mal, etwas problematischer ist und die eigentlich am meisten davon profitieren würden.
Ja, und ich meine, das ist ja so ein klassischer, wahrscheinlich auch ein Stück weit so Self-Selection-Bias, also diejenigen, die sich da schon für interessieren, die sind für so neue Nachrichten. Ah, was kann ich noch einbauen? Ah, super, ist Samstagnachmittag den Familienspaziergang etablieren. Finde ich toll. Die sind für solche Sachen natürlich viel offener als Gruppen, wo es eher darum geht, okay, erstmal in die Bewegung zu kommen. Das ist dann ja wahrscheinlich auch die große Schwierigkeit, nicht nur im Rahmen von Interventionen, sondern sowas dann auch langfristig zu etablieren. Da würde ich aber ganz gern ansetzen, weil jetzt haben wir natürlich viel über die Familie gesprochen. Große Komponente, wie auch du anfangs dargestellt hast, ist auch die Schule. Bisschen von der gesellschaftlichen Perspektive betrachtet. Was siehst du denn, was sich vielleicht strukturell ändern muss oder inhaltlich ändern muss oder könnte, damit all diese Komponenten, die du angesprochen hast, auch wiederum da sind, dass nicht nur Eltern, nicht nur Schule, sondern alles drumherum dazu beitragen kann, dass Kinder ein aktives Leben führen können?
Also zunächst mal, wenn wir jetzt irgendwie aus der Perspektive denken, dass wir jetzt als Wissenschaftler, aber eben auch aus der Praxis so etwas steuern wollen, Einfluss darauf nehmen wollen, dann haben wir da in Bezug auf die Familien das Problem, dass wir halt nicht in Familien eingreifen können. Dürfen wir, darf man auch, also das ist vom Grundgesetz quasi auch geschützt, dass halt da so ein Autonomie, Bestimmungsrecht gibt. Da gibt es keinen direkten Zugangsweg. Wir haben ihn aber für andere Settings wie eben Kindergarten, Schule, Kommune, solche Geschichten. Und ich glaube, da ist dann, obwohl ich ja eingangs gesagt habe, es kann nicht funktionieren, weil man die vielen Familien nicht an Bord hat, das ist auch so, aber es ist ein Weg, zumindest ein Teil irgendwie des Lebensalltages von Kindern gesundheitsförderlich zu gestalten. Und das ist der Weg, der ja auch schon ganz lange gegangen wird, weiterhin gegangen werden wird, dass man halt über diese Settings Zugang findet und versucht, diese Settings, diese Lebenswelten gesundheitsförderlich zu gestalten. Und ich glaube auch insgesamt, das ist aber jetzt wirklich ja nur so ein Wunsch, der weit entfernt ist, ist, dass so dieses Thema Bewegung weiter nach oben auf der Agenda rückt. Jetzt gerade, wenn man irgendwie sich aktuell anschaut, welche Probleme wir so haben in der Welt, ist das, glaube ich, auch ein bisschen zu viel verlangt. Bewegung, ja, sollte irgendwie auch intersektoral, also in verschiedenen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens halt eigentlich ganz weit oben stehen. Und vielleicht auch gar nicht immer so gedacht, dass es etwas ist, was dazukommen muss oder dazukommt, sondern etwas, was wir einfach ganz selbstverständlich in leben. Also wenn man sich das in der Schule vorstellt, ist es eigentlich ja sehr leicht, dort einen bewegten Schulalltag zu haben. Man über kleine Veränderungen, die auch für niemanden eigentlich einen großen Aufwand bedeuten, kann man da schon relativ viel erreichen. Also ich glaube, es täte uns gut, auch da ja kleiner zu denken. Das wird ja auch gemacht. Das ist jetzt auch kein neuer Gedanke letztendlich. Und dann eben aber nicht nur die Schule, sondern auch Kindergarten. Das ist natürlich irgendwie auch ein Setting, was noch nicht so viel Berührungspunkte mit solchen, ich sag mal, Gesundheitsförderungsprogrammen hat, wie es mit der Schule ist, aber auch schon viel gibt auf jeden Fall für Kindergärten. Und es gibt ja, Kommune wäre da eben auch noch was. Oder auch sowas wie Sportvereine, wo es tatsächlich so in Richtung Gesundheit bisher eher so ein bisschen weniger gibt. Tatsächlich. Na, jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen von der Frage abgekommen.
Du musst es ja, wobei du hast. Du, na, ich finde, du hast da richtig gute Punkte angesprochen. Also gerade so ein bisschen das, was du ja gesagt hast. So auf der einen Seite denkt man, ja, Sport, Bewegung, wir haben andere Probleme in der Welt oder akutere Probleme in der Welt. Wobei ich da auch oft denke, so Sport. Ein aktives Leben ist ja eine totale Erfüllung von einem Grundbedürfnis oder eine Grundvoraussetzung, um Mensch zu sein. Ich finde, das hilft auch total bei natürlich der Bewältigung, bei was auch immer diese alle anderen Probleme in der Welt sind. Und deswegen finde ich es gerade auch im Kontext von sowas total wichtig. Wir gehen sicher nochmal im Abschluss nochmal auf so ein bisschen die gesellschaftliche Rolle ein, bei unserer schnellen Fragerunde. Und bevor wir das aber machen, du hast auch zu Beginn schon ein bisschen davon gesprochen, Stichwort digitale Lösung. Du hast ja gesagt, als Teil von dem einen Projekt habt ihr auch eine App entwickelt, die Eltern und Familien bei dem ganzen Thema unterstützen sollen. Ich sehe das total viel in meiner täglichen Arbeit, die natürlich viel mit dem Digital Health Bereich befasst. Und ich sehe das immer so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite können digitale Interventionen total viel helfen. Unser Leben ist unglaublich digital. Das ist eine Sache, die nicht wegzudenken ist. Auf der anderen Seite ist für mich Sport und Bewegung immer noch eigentlich was total Analoges und auch ein Weg, aus dieser digitalen Welt zumindest für einen kurzen Zeitraum rauszukommen. Kannst du da vielleicht ein bisschen drauf eingehen, was das auch vielleicht für Herausforderungen mit sich bringt, aber was auch die Potenziale oder die Möglichkeiten im Familienkontext sein können. Also wie eine digitale Welt auf eine eigentlich analoge Welt rund um Sport und Bewegung trifft und wie das dabei auch unterstützen kann.
Ich muss dazu sagen, ich bin wirklich keine Expertin, was also die Digital Health Anwendungen angeht. Ich glaube, wir haben da so ein bisschen das gleiche Problem. Also wenn wir jetzt so, wenn ich jetzt an diese App denke oder auch an die 100.000 anderen Anwendungen, die es da in diesem Bereich mittlerweile gibt, da so ein bisschen das Problem, dass wir damit genauso, wie ich es eben schon sagte, vor dem Problem stehen, wir immer nicht die erreichen, die wir eigentlich erreichen wollen. Und das gibt auch gerade in Bezug auf Health, Mobile Health und so schon auch die Befunde dazu, dass das nicht geeignet ist, um gesundheitliche Chancengleichheit herzustellen, sondern dass es schon irgendwie eher die Leute so ein bisschen ausschließt. Ausschließt ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wie die einfach nicht gut erreichen damit und möglicherweise noch schlechter erreichen als über andere Ansätze. Das muss man da vielleicht so ein bisschen vor dem Hintergrund sehen. Und das ist ja eigentlich irgendwie so, also zumindest das, wo so mein Forschungsinteresse, aber auch der Sinn von meiner Arbeit, ich so ein bisschen sehe, das irgendwie mehr zu ergründen, wie es eben gelingen kann, auch diese Menschen zu erreichen, die es eben besonders brauchen. Ich persönlich glaube nicht, dass Digital Health da so der richtige Weg ist. Das mag sich aber ändern mit dem, ich sag mal, mit den Generationen, die jetzt irgendwie Kind sind, dass das für die später auch ganz anders ist. Das kann sehr gut sein. Das ist vermutlich so, weil die ja irgendwie einfach auch damit schon ganz anders groß werden, als wir beide das geworden sind. Mhm. Und das bei denen noch eine größere Rolle spielt. So, und jetzt sag doch mal ganz kurz, was eine eigentliche Frage war. Ich merke, dass ich...
Ja, du hast eigentlich, glaube ich, das schon angesprochen, dass wir nicht diejenigen, die erreichen, damit erreichen, die wir auch sonst nicht erreichen. Und gerade das Stichwort Chancengleichheit, vielleicht kannst du da noch ein bisschen damit drauf eingehen, was genau du damit meinst. Also ich verstehe das so, dass ähnlich wie jetzt bei analogen Bewegungsangeboten, da natürlich die Leute, die sich eh schon dafür interessieren, darauf zugehen. Und genauso jetzt bei analogen Angeboten mit Unterstützung von digitalen Medien oder digitalen Lösungen, da ja auch wiederum das ist. Man muss ja erstmal die Kompetenz haben, das auch umzusetzen als Eltern, als Familie. Ja. Aber vielleicht kannst du auf das Stichwort Chancengleichheit im Kontext von Familie und Bewegung noch ein bisschen eingehen.
Es ist ja sehr gut belegt, dass halt Gesundheitschancen alles andere als gleich verteilt sind. Man kann das so ein bisschen am sozioökonomischen Status festmachen oder an der Schichtzugehörigkeit, dass halt einfach Menschen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status einfach ganz andere und deutlich schlechtere Gesundheitschancen haben als Menschen mit einem höheren sozioökonomischen Status. Und die Idee oder der Wunsch oder das, was eigentlich passieren müsste, ist, dass wir den Menschen mit geringen Gesundheitschancen einen besseren Zugang ermöglichen zu zum Beispiel solchen Programmen und dass wir die Programme auch so gestalten, dass wir die Gesundheitschancen genau dieser Menschen verbessern. Was wir tun, ist allerdings eigentlich, ich will jetzt nicht sagen das Gegenteil, aber wir schaffen es das genau eben nicht. Wir schaffen es, die Gesundheit von Menschen, die eh schon gute Chancen haben, weiter zu verbessern, weil die eben auf unsere Programme anspringen und das denen wirklich hilft, ihre Gesundheit noch zu verbessern. Und dann hängen wir in dem Moment eigentlich noch mehr diejenigen ab, die schon vorher schlechtere Chancen hatten. Gelingt halt bisher einfach nicht gut, Programme zu entwickeln. Jetzt bin ich auch schon gar nicht mehr bei Digital Health, aber insgesamt Programme, da ist es eingeschlossen, Programme zu entwickeln, die Menschen dort abholen und die Chancen, die Möglichkeiten auch erstmal so weit zu verbessern von diesen Menschen, dass sie auch an den Programmen teilhaben und diese nutzen, also teilhaben können und diese nutzen können, auch davon profitieren können. Das gelingt halt bisher nicht gut. Es gibt ja wirklich unglaublich viele Programme, für die auch gute Effekte nachgewiesen sind. Aber man muss halt schon so ehrlich sein, zu sagen, dass diese Effekte sich vor allen Dingen eben auf Menschen beziehen, die diese Angebote nutzen. Und das sind eben nicht die mit den schlechteren Ausgangsbedingungen. Also auch unsere Entwicklung orientiert sich nicht an, also wie wir Programme, mit wir meine ich jetzt wieder, kann ich jetzt auch nur sprechen für eigentlich nur für mich, aber für uns Wissenschaftler, wie wir sie entwickeln, ist nicht wirklich orientiert an diesen Leuten, weil wir auch zum Beispiel gar nicht genug Informationen haben, Daten haben, um eigentlich irgendwie zu wissen, was ist eigentlich jetzt konkret die Barriere, was braucht ihr eigentlich genau, was muss man vielleicht erstmal wie sicherstellen, bevor wir überhaupt über Ernährung, Bewegung mit euch sprechen können, so.
Ich würde mir jetzt auch wahrscheinlich zu denjenigen zählen, die für Bewegungsthemen empfänglich sind und Gesundheitsthemen, allein auch wegen meines Berufs. Ich stelle schon auch immer wieder fest, dass so die Sachen, die ich als grundsätzlich klar voraussetze, oft gar nicht die Grundvoraussetzungen sind, die man jetzt auf Leute übertragen kann, die jetzt eben nicht diese Identifikation mit Sport und Bewegung und Gesundheit. Ich stelle mir das so ein bisschen ähnlich vor, wie Leute, für die Musik vielleicht eine große Rolle in ihrem Leben spielt, auf jemanden wie mich schaut, der mit Musik außer von klingt gut oder klingt nicht gut, nicht so viel anfangen können. Das halt eine riesen Herausforderung ist.
Genau, das zum einen, das finde ich ein gutes Beispiel, aber dann muss man halt auch noch das Stück weiterdenken, dass wir möglicherweise nicht gute Vorstellungen davon haben, ich sag mal, Familien in etwas, ich sag mal, prekäreren Lebenslagen eigentlich wirklich leben und welche Probleme die in ihrem Alltag so haben, da machen wir uns nicht wirklich eine Vorstellung von, können wir auch gar nicht. Und das ist irgendwie, glaube ich, eben auch so eine Hürde, ein Problem dafür, diese Menschen zu erreichen. Es gibt aber, dann sind wir wieder bei der Praxis, ja durchaus Akteure, die da sehr viel Einblick haben und sehr viel Ahnung von haben. Und da wiederum fehlt dann vielleicht so ein bisschen eben dann auch der Austausch oder die Zusammenarbeit von verschiedenen Akteuren, die da eine Rolle spielen könnten.
Ja, und ich glaube, da ist auch, also widersprich mir da gerne, wenn du es anders siehst, aber ich glaube, da sind auch so die gesellschaftliche Rolle oder vielleicht auch die Rolle der Politik, auch tatsächlich die physische Infrastruktur dafür zu schaffen, dass man auch in solchen Gegenden oder in solchen Situationen das fördern kann. Also Stichwort Grünflächen ist ja total was Wichtiges, dass es eigentlich sehr klar ist, dass grüne im Vergleich zu graue Flächen, also betonierte oder asphaltierte Flächen, total förderlich sind für Bewegung. Finden wir in sozial schwachen Gegenden da sehr viel graue Fläche. Und so sind es, glaube ich, viele, viele gesellschaftliche und politische Bausteine oder Stellschrauben, an denen man auch arbeiten kann.
Diesen Punkt, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, das zu betonen. Also was schon auch irgendwie aus der Literatur ziemlich eindeutig hervorgeht, ist, dass halt diese Beachtung oder die Veränderung von Verhältnissen das ist, was diesen Menschen mit schlechteren Ausgangsbedingungen tatsächlich am meisten hilft. Nicht nur denen insgesamt, also allen verhältnisorientierte Maßnahmen nennt man das, also Maßnahmen oder Programme, die darauf ausgerichtet sind, etwas an der Umgebung, an den Verhältnissen, in denen Menschen leben, zum Beispiel Grünflächen, Spielplätze, sowas, etwas zu verändern, aber auch noch viel mehr als jetzt so reine Umweltfaktoren, dass das Dinge sind, die positiv wirken. Die haben natürlich dann nie so riesige Effekte, wenn man das halt jetzt für einzelne Menschen sich anguckt, sodass die auf einmal irgendwie die Bewegungsempfehlung erreichen und viel Sport treiben. So ist es nicht. Es sind halt kleine Veränderungen, die man dann schaffen kann. Aber so über diese Veränderung von Verhältnissen funktioniert es deutlich besser, als wenn man halt so verhaltensorientiert ist, dann die andere Seite letztendlich herangeht. Was muss man aber dazu sagen, tatsächlich die meisten Programme eigentlich immer noch machen, dieses Ziel, Verhalten von Menschen zu verändern und nicht das Ziel, die Verhältnisse, in denen Menschen leben, zu verändern. Es ist natürlich auch, muss man auch sagen, einfacher. Also solche Programme zu entwickeln und sie durchzuführen und zu evaluieren, was wir ja immer wollen und dann irgendwie ein Paper dazu zu veröffentlichen. Das ist ja immer, das meinte ich vorhin so ein bisschen mit diesem System, in dem wir Wissenschaftler uns bewegen. Das hat ja auch so eine ganz eigene Funktion, weil wir brauchen ja dann auch immer Daten und wollen daraus Paper machen. Und
was du ja damit eigentlich ein bisschen sagst im Vergleich zu verhaltensorientierten Empfehlungen, also zum Beispiel jetzt ganz einfach gesagt so, hey, statt 5.000 lauf doch 8.000 Schritte. Wäre es eigentlich an der Zeit zu sagen, hey, wir versuchen jetzt nicht eine Empfehlung für das Individuum herauszugeben oder vorzugeben, sondern wir schauen uns die Umgebung an, in der die Person lebt und schauen, was wir da fördern können, um natürlicherweise eine Bewegungsintervention zu gestalten. Also ganz einfach formuliert, statt zu sagen, lauf mehr Schritte, wir pflanzen mehr Bäume bei dir in der Gegend, damit du mehr Lust hast, draußen Zeit zu verbringen.
Ich höre das total tollen Gedanken, den du da hattest. Ich meinte das tatsächlich gar nicht, aber das muss ich mir gleich mal im Nachgang auf jeden Fall aufschreiben. Empfehlungen, wie Verhältnisse aussehen sollten oder wie ja bewegungsfreundliche Verhältnisse. Es gibt ja, hast du ja gesagt, das mit den Schritten oder eben auch die WHO-Empfehlungen oder die nationalen Bewegungsempfehlungen, die sich auf jetzt beispielsweise für Kinder und Jugendliche die Empfehlung 60 Minuten am Tag, für kleinere Kinder im Kindergartenalter sogar noch deutlich mehr. Die sind schon individuumsbezogen und das meine ich tatsächlich auch nicht, dass wir das ändern müssen, das ist schon in Ordnung, aber die Interventionen, die wir dann machen, wenn wir jetzt von verhaltensorientierten Interventionen sprechen, dann versuchen wir eben durch, ich sag mal, beispielsweise Förderung der Motivation oder irgendwie wir üben, wie man, ja, was für Erwachsene, wie man halt Bewegungspläne erstellt. Oh, das sind dann so volitionale Geschichten oder so ein Ansatz, irgendwie so im Individuum selber was zu verändern, damit es das Verhalten verändert. Das ist so die Idee. Und das andere ist eben, wir überlegen, wie können wir denn die Umgebung so gestalten, dass eben es Kindern möglich ist, 60 Minuten am Tag mit moderater bis intensiver Intensität aktiv zu sein. Das ist letztendlich so diese Verhältnisorientierung, dass man etwas an der Umgebung verändert, damit Bewegungsempfehlungen erreicht werden. Aber diesen Gedanken, Bewegungsempfehlungen auf die Verhältnisse zu beziehen, finde ich sehr attraktiv. Finde ich gut.
Letztendlich zielt das ja, was du jetzt gerade gesagt hast, eher auch vor allem darauf ab, oder so wie ich das verstehe, zu sagen, okay, es bringt jetzt nichts, einem Kind oder einer Familie zu sagen, hey, das Kind muss 60 Minuten Sport am Tag machen, gleichzeitig ist aber direkt vor der Haustür eine große Schnellstraße oder so irgendwas, sondern es muss halt an den Umgebungen angepasst sein, richtig?
Ja, genau. Und ich denke, es ist schon natürlich irgendwie wichtig, dass Eltern und Familien auch überhaupt erstmal wissen, wie viel Minuten man denn oder ne, wie viel man sich eigentlich bewegen sollte. Ich würde auch mal sagen, dass das tatsächlich die allermeisten Menschen wissen. Also vielleicht ist nicht die exakte Minutenzahl, aber dass es gut wäre, sich mehr zu bewegen, als man das tut, wissen vermutlich die meisten. Aber Wissen reicht halt überhaupt gar nicht aus. Für die allermeisten zumindest nicht. Für sehr motivierte Menschen reicht Wissen aus, um ihr Verhalten zu verändern. Aber das sind wenige. Also das fällt einem allein selber auch, glaube ich, immer mal Beispiele ein, wo man eigentlich weiß, dass eigentlich ist das nicht gut, was ich hier mache. Ich mache es aber trotzdem.
Ja, ich finde das fast eigentlich alles, was ich bisher über Gesundheit und Bewegung gelernt habe, ganz gut zusammen. Es mangelt eigentlich nicht so richtig am Wissen. Weder als Wissenschaft noch als individuelle Person, sondern es mangelt daran, tatsächlich dieses Wissen umsetzen zu können und da auch bewusst sagen zu können. Es gibt ja Gründe, warum es da eine Diskrepanz gibt zwischen Wissen.
Genau, und diese Gründe, das ist halt das Entscheidende. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, dass das nicht nur einfach die Schuld von dem Menschen ist, der ist einfach zu faul, der schafft das einfach nicht, sondern dass wir leben ja nicht in einem Vakuum. Natürlich muss man auch selber Motivation und all diese Dinge mitbringen, aber auch das reicht alleine nicht, wenn wir ignorieren, dass wir eben, wie gesagt, nicht in diesem Vakuum sind, sondern auch um uns herum so viele Dinge auf mein Verhalten wirken und auch ein Stück weit eben verhindern, dass ich das verändern kann. Und ich glaube, diese Erkenntnis, das halt so zu sehen, ist schon mal auch einfach super wichtig. Auch für alle, die eben in diesem Kontext unterwegs sind. Ne? Das ist halt, darf eben nicht so eine, ich sag mal, so eine Schuldzuweisung sein. Ne? Wenn du wollen würdest, dann würdest du das ja auch verändern. So einfach ist es halt einfach nicht.
Ja, das finde ich so einen ganz schönen Gedanken. Jetzt werden wir auf die Zielgerade abbiegen. Zum anderen ist es auch eigentlich genau das auf den Punkt gebracht, warum ich es so spannend finde, sich mit Bewegung bei Kindern und Jugendlichen zu beschäftigen. Also hier schafft man frühestmöglichst wirklich die Grundvoraussetzung, dass man langfristig eine positive Assoziation mit Sport und Bewegung herstellt. Weil hinten raus ist es dann nicht mehr, wie du sagst, die Schuld so, ah hey, du bist einfach zu faul oder du willst das nicht machen, sondern da sind wahrscheinlich Gründe, die früh im Leben angelegt wurden und damit ja auch früh im Leben eine Gelegenheit bieten, positive Weichen zu stellen.
Ich habe gerade noch mal so ein bisschen überlegt, ich hätte, glaube ich, irgendwie gerne einfach mehr Antworten. Du hast ja auch irgendwie nach Antworten gefragt. Ich habe tatsächlich aber, und das ist, glaube ich, so auch handlungsleitend für mich, irgendwie immer eher mehr Fragen, als dass ich wirklich irgendwie mir anmaßen würde, Antworten auf Dinge zu geben, wo es meiner Meinung nach einfach keine Antworten bisher gibt oder es erstmal an der Zeit ist, weitere Fragen zu stellen.
Oft sind es ja gar nicht unbedingt die Antworten, das müssen wir machen, sondern das sollten wir nicht tun. Und da, finde ich, hast du jetzt schon ein paar ganz gute Antworten drauf gegeben und wirst ja auch noch eine Weile in dem Bereich forschen und arbeiten, um weiter noch zumindest spannende Fragen zu finden. Dann lass uns doch ganz gern ein bisschen auf unsere Abschlussfragerunde eingehen. Beginnen mit der Frage, wenn du deutsche Sportministerin wärst, angenommen es gibt diese Position und du hättest uneingeschränktes Budget, was hätte für dich Priorität? Worum würdest du dich zuerst kümmern?
Also ich würde auf jeden Fall, also definitiv im Bereich irgendwie Breitensport dieses Geld ausgeben wollen. Ich sehe da jetzt, das liegt aber sicherlich irgendwie insgesamt auch an meinem Forschungsinteresse oder den Themen, die ich bearbeite, wenig Bedarf ist da sicherlich, das ist jetzt falsch. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht im Leistungs- und Spitzensport irgendwie sehen, sondern das Geld, sondern eben ja, wir haben es eigentlich ja vorher wirklich ausführlich erörtert an der Basis, wie den Kindern, allen Kindern, das ist natürlich jetzt ein sehr weit entfernter Wunsch, aber allen Kindern irgendwie ermöglichen, vielfältige Bewegungserfahrungen zu machen, beispielsweise eben durch entsprechende Förderung von Sportvereinen, den Menschen, die dort arbeiten, in Übungsleitern, Sportstätten, also dass auch irgendwie die Strukturen, die Verhältnisse geschaffen werden, dass Kinder schon früh alle möglichen Erfahrungen machen können und dass dieser Zugang auch für alle halt einfach möglich ist und wir nicht nur wieder die erreichen, die halt eigentlich kein Problem haben, sondern dass wir auch mitdenken, dass wir genau eben die erreichen wollen, die einfach auch mit diesem, ich sag mal, Sportverein, mit diesem System vielleicht irgendwie erstmal irgendwie gar keinen Zugang zu haben. Das ist ja auch etwas, ich sag mal, sehr, sehr Deutsches irgendwie mit diesem Sportverein. Ich finde das toll. Und ich habe das auch sehr genossen, meine Zeit im Verein, aber man muss eben doch auch sagen, dass der Zugang nicht für alle da ist zu dieser Struktur, einfach zu diesem System.
Ich stimme dir völlig zu, die Sportvereinskultur in Deutschland ist was unglaublich Wertvolles. Aber natürlich auch, sobald es über, sagen wir mal, den Klassiker Fußball hinausgeht, dann auch ein bisschen beschränkter.
Und dann vielleicht noch ergänzend, ich weiß es nicht, ob das in meine Verantwortlichkeit fallen würde als Sportministerin, aber so den Bereich Schulsport oder auch Sportangebote im Kindergarten und dann vielleicht diese Verknüpfung wiederum mit den Vereinen, das wäre auch was, was meiner Ansicht nach wirklich viel bringen würde. Weil wir eben in der Schule, es ist einfach so, einfach alle Kinder erreichen können. Dort haben alle die Möglichkeit, über dieses Setting Schule diese Erfahrung mit Sport zu machen und im Kindergarten im Grunde auch schon. Das ist sicherlich auch noch, da ist ganz viel Potenzial, glaube ich, im Kindergarten so etwas mehr zu etablieren. Also das wäre auch was, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass da Geld hinfließt.
Was sich Deutschland vielleicht von anderen Ländern abschauen kann, hast du da Einblicke auch über deine Arbeit, wo andere Dinge besonders gut funktionieren?
Ich habe insofern halt den Einblick oder das Wissen aus Studien, dass das mit dem Bewegungsmangel nicht anders aussieht in anderen Ländern und entsprechend ich mir jetzt vorstellen kann, dass es dort oder ich daraus schlussfolgern würde, dass es dort auch nicht besser läuft. Aber dazu gesagt, ich habe jetzt wirklich nur diese Brille körperliche Aktivität, Gesundheit, Bewegungsmangel im Blick. Könnte jetzt auch, weil ich in dem Bereich null unterwegs bin, auch jetzt was Leistungs- und Spitzensport angeht, kann ich mir keine Stellungnahme zu erlauben. Wobei, wenn man sich jetzt diese aktuellen Probleme anschaut, die der Sport ja durchaus hat, also Stichwort Machtmissbrauch, psychische Gewalt, wir haben es gerade im Turnen, das große Thema sexuellen Missbrauch, das ist ja etwas, was es auch in anderen Ländern genauso gibt. Also auch da glaube ich tatsächlich nicht, dass es irgendwo deutlich besser anders läuft. Du wolltest aber jetzt eigentlich gerne wissen, was man sich abschauen kann. Also das.
Ja, wobei vielleicht auch so eben genauso ein bisschen einfach auch die Erkenntnis, hey, andere Länder haben auch solche Schwierigkeiten, zumindest jetzt in dem Feld, mit dem du dich beschäftigst.
Ja.
Was ja auch positiv ist. Also man ist nicht ganz alleine im Lösen dieser Frage.
Nee, genau. Und das zeigt auch vielleicht nochmal eben, wie schwierig, wie komplex dieses Problem eigentlich ist und dass es möglicherweise halt auch nicht die Lösung überhaupt jemals geben wird. Nichtsdestotrotz sollten alle weiter irgendwie dran arbeiten, aber es ist halt nicht einfach zu bewältigen. Mich nicht mit einer einfachen Maßnahme oder der Einführung eines Gesetzes oder wie auch immer oder ne, Steuern, wie man das bei manchen Sachen irgendwie einsetzen kann, so ist es bei Bewegung halt nicht.
Um mit einer positiven Note zu enden, ich habe eine Vermutung, was du antworten wirst, aber was gefällt dir besonders gut an der deutschen Sportlandschaft?
Ich weiß nicht, ob du das vermutest hast, aber die Sportvereine sind es tatsächlich, also diese Vereinstruktur, die wir haben, diese Vielfalt an Angeboten, die wir eigentlich, das ist schon was Tolles jetzt für mich persönlich. Ich habe einfach eine wahnsinnig tolle Zeit gehabt in einem Sportverein, im Schwimmverein war das und ich würde mir wünschen, dass halt mehr Kinder, alle Kinder auf diejenigen mit schlechten Chancen diese tollen Möglichkeiten bekommen.
War genau die Vermutung, die ich hatte rund um Sportvereine, weil es auch einfach das ist, was, glaube ich, eben Deutschland ein Stück weit einzigartig macht. Damit sind wir auch am Ende unserer Aufnahme. Christina, vielen lieben Dank, dass du bei uns hier in der Sportfamilie zu Gast warst. Wenn jetzt Zuhörende, die ja entweder mehr über deine Arbeit erfahren wollen oder auch mehr über die Projekte, wo finden sie denn da mehr Infos?
Natürlich kann man mich kontaktieren über meine MSH-E-Mail-Adresse. Ich habe auch so eine Profilbeschreibung auf der MSH-Website. Da kann man auch so ein bisschen was über eben meine Forschungsschwerpunkte und ein bisschen was über die Projekte auf jeden Fall sehen. Ja, das wäre, glaube ich, so ein guter Anknüpfungspunkt.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank. Also der Dank geht auf jeden Fall zurück an dich. Danke für die Einladung und die Möglichkeit, hier so ein bisschen zu philosophieren und ein paar Erkenntnisse irgendwie noch weiterzugeben. Also Dankeschön für den Rahmen.
Die Quellen und alle erwähnten Studien, Links und weiteren Informationen zur heutigen Folge findest du auf www.sportfamilie.org oder in den Shownotes. Die Sportfamilie, der Podcast für Fitnessrevolutionäre.